Deutschlandfunk, Medias Res.
Herr Yücel, Sie beginnen Ihr Buch mit dem Ende Ihrer Haft. Ein Angebot, das ich nicht ablehnen soll, heißt das Kapitel. Das Angebot war, dass Sie die Türkei direkt nach Ihrer Freilassung verlassen sollten. Sie haben dieses Angebot, diese Bedingung abgelehnt. Sie sind nicht direkt in die Diplomatenmaschine nach Deutschland gestiegen, sondern nach Istanbul gefahren. Warum?
Die Bedingung war ganz genau, war schnell und geräuschlos. Und ich habe das abgelehnt, weil ich mir dachte, so lasse ich nicht mit mir umspringen. Also wenn es dem türkischen Staatspräsidenten in den Kram passt, wenn er sich davon einen Vorteil verschafft, dann soll ich in den Knast. Und wenn er sich einen Vorteil davon verspricht, dass ich freigelassen werde, soll ich wieder raus. Und ich soll zu alledem nichts sagen. So lasse ich nicht mit mir umspringen. Und das andere war diese Sache mit der Regierungsmaschine, das habe ich aus Prinzip abgelehnt. Ich war der Bundesregierung dankbar dafür, weil die hatte natürlich die Befürchtung, wenn ich rauskomme und in der Türkei bleibe, dass ich sofort wieder verhaftet werden könnte. Deswegen dieses Angebot mit einer Regierungsmaschine. Und das habe ich abgelehnt, weil ich der türkischen Seite nicht die Gelegenheit geben wollte, dass sie sagen, seht, haben die Deutschen ihren Agenten rausgeholt.
Sie sagten, so sollte man mit ihnen nicht umspringen. Das heißt, Sie wollten nicht Teil irgendeines geheimen Deals sein, sondern Sie wollten Rechtsstaatlichkeit.
Natürlich. Und das war natürlich auch ein bisschen auch aus so einer Gefängnispsychologie heraus. Also, dass mir heute viel klarer ist als damals. Ich habe damals die ganze Zeit gedacht und gefühlt, ich wurde hier aus meinem Leben rausgerissen. Mhm. Ich bin ja nicht zufällig in eine Kneipenschlägerei in Antalya geraten, sondern ich kenne die Türkei, ich habe da gelebt, ich hatte dort meine Wohnung, meine Freunde, meinen Job. Ich wurde mit Gewalt aus diesem Leben rausgerissen und dieses Leben möchte ich zurück. Ich will nicht hier abhauen. Ich will mein Leben zurück, das man mir geraubt hat.
Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Im Juni dieses Jahres hat sich das türkische Verfassungsgericht mit ihrer Klage gegen die Inhaftierung dann beschäftigt. Das Urteil kam kurz vor der Veröffentlichung des Buches. Und darin heißt es, durch die rechtswidrige Verhaftung sei ihnen das Recht auf persönliche Sicherheit und Freiheit genommen worden. Welche Bedeutung hat dieses Urteil für Sie jetzt gehabt?
Einerseits gut, es ist wirklich ein gutes Urteil im Sinne der Pressefreiheit, nicht nur für mich, sondern weil das Gericht an einer ganzen Reihe von Fragen, auch bei der Frage zum Beispiel, wann macht man sich der Terrorpropaganda schuldig in einem Interview, wenn man mit Leuten spricht, wenn man Leute interviewt, die den Terrorismus vorgeworfen
haben. Was Ihnen ja vorgeworfen wurde.
Was mir vorgeworfen wurde. Und da hat das Urteil, das Gericht, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, weil es zu weit wegführen würde, aber wirklich im Sinne der Presse- und Meinungsfreiheit wirklich ein sehr, sehr gutes Urteil getroffen und hat nicht nur meine Verhaftung, meine Untersuchungshaft für rechtswidrig erklärt, das war ja der Gegenstand unserer Beschwerde, sondern hat auch diese Anklageschrift völlig auseinandergenommen. Ich habe ein Jahr lang auf diese Anklageschrift gewartet. Sozusagen am Tag meiner Freilassung wurde auch diese Anklageschrift präsentiert, die vollkommen weitgehend identisch war mit dem, was die Staatsanwaltschaft ein Jahr zuvor in ihren Haftantrag geschrieben hatte, was im Hafturteil stand, nämlich nichts anderes als Reportagen und Kommentare und Berichte in der Welt. Dieses Urteil des Verfassungsgerichts, Gericht ist für sich genommen ein gutes Urteil, aber dasselbe Verfassungsgericht hat zwei Wochen vorher in einem Fall eines Freundes und Kollegen Ahmet Çık, dem fast dieselben, auch ein Interview mit demselben PKK-Anführer vorgeworfen wurde, ein völlig anderes Urteil getroffen. Deswegen interpretiere ich das so, dass die türkische Regierung in meinem Fall kein Interesse mehr an einer politischen Verfolgung hatte. Im Gegenteil, sie wollen Investoren aus Deutschland in die Türkei locken, was ihnen, Siemens, Volkswagen zuletzt auch gelingt. Und deswegen hat man dem Verfassungsgericht in meinem Fall freie Hand gegeben und das Verfassungsgericht hat wiederum diese Gelegenheit genutzt, zum Beispiel an die Adresse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ein Urteil zu fällen, indem man demonstriert, sieht, wir können auch rechtsstaatlich korrekte Urteile treffen. Das haben sie in meinem Fall tatsächlich gemacht, aber es bedeutet noch lange nicht, dass in der Türkei Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit wieder herrschen würde. Ganz im Gegenteil.
Und es wurden auch längst nicht alle Punkte, die sie vorgebracht hatten, berücksichtigt, abgewiesen, unter anderem die Verletzung des Folterverbots. Auch da hatten Sie ja geklagt. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, all das, was Ihnen angetan wurde im Gefängnis und worüber Sie auch im Buch schreiben, und auf der anderen Seite hatten Sie offenbar dennoch die ganze Zeit von Anfang an die Kraft, trotz dieses Gefühls des Ausgeliefertseins, trotz der Ungewissheit, was mit Ihnen passiert, Sie hatten dennoch die Kraft, die ganze Zeit zu schreiben und trotzdem journalistisch zu arbeiten. Was hat das Schreiben für Sie in der Haft bedeutet?
Das Schreiben hatte für mich zwei Gründe. Ich dachte, die wollen mich zum Schweigen bringen. darauf ist das ganze System hier ausgelegt, mit Briefeüberwachung und Isolation und so weiter. Diese Genugtuung möchte ich niemandem verschaffen. Ich will mich immer wieder zu Wort melden. Ich habe nach Lücken in diesem Überwachungssystem gesucht und gefunden und irgendwelche Lücken finden sich immer.
Darf ich bei den Lücken da eben kurz einhaken? Sie haben da ja wirklich unfassbare Wege gefunden, Texte aus dem Gefängnis rauszuschmuggeln. Können Sie da bitte ein, zwei Beispiele, weil wir standen wirklich die Haare zu Berge, wie Sie das geschafft haben.
Also alles, was ich handschriftlich zu meinen Anwälten gebracht wurde, das wurde alles durchsucht. Aber Schreiben an Gerichte und Behörden darf sich die Gefängnisverwaltung, sie darf sich davon überzeugen, dass es sich um Schreiben an Behörden und Gerichte handelt, aber sie darf das nicht inspizieren, nicht genauer studieren. Und das war die Lücke, die ich gefunden hatte. Und jetzt ins Detail zu gehen, das würde vielleicht zu weit führen. Das kann man, wer möchte, gerne mal im Buch nachlesen. Das war eine sehr lustige Geschichte, auch für mich. Und jedes Mal, wenn diese Tricks geklappt haben, das war jedes Mal ein Moment auch wirklich von persönlicher Genugtuung, dieses System, das größtenteils nicht auf Gewalt und Misshandlung, sondern auf eine sterile Schikane ausgerichtet war, überwunden zu haben. Das war wirklich ein Moment großer Genugtuung. Und die zweite Überlegung dabei lautete, das war dann strategisch und nicht emotional. Ich dachte, ich bin hier in etwas reingeraten, was ziemlich groß ist. Ich bin hier zum Spielball von internationaler Politik geworden, aber ich will da nicht einfach untätig bleiben. Und ich möchte auch nicht allein auf die Bundesregierung hoffen. Und deswegen möchte ich da intervenieren. Ich will selber Initiative ergreifen. Und das Ziel ist, wenn sich meine Geiselnehmer von meiner Geiselnahme einen bestimmten Vorteil erhoffen, dann muss ich den Preis für die Kosten meiner Geiselnahme muss ich in die Höhe treiben, so dass es für sie am Ende das größere Problem ist, mich im Knast zu behalten. Und in dem Moment, wo mir das gelungen ist, werden sie mich freilassen, weil so ticken Teppichhändler und so ticken Gangster und dieses türkische Regime, das ist von der Mentalität her eine Mischung aus Teppichhändler und Gangster. Und deswegen geht es darum, den Preis für meine Geiselnahme so sehr in die Höhe zu treiben, dass es für die ein Problem wird, dass ich denen so sehr auf die Nerven gehe, dass die sagen, bloß raus mit dem. Und am Ende kamen sie an den Punkt, der soll bloß verschwinden, und hätten wir es gewusst, worauf wir uns da einlassen, hätten wir das nicht gemacht. Und das ist natürlich auch ein Moment von Genugtuung. Aber das wäre, und das abschließend, das wäre mir natürlich nicht möglich gewesen, wenn es nicht so viele Menschen gegeben hätte, die mich unterstützt haben. Kollegen aus allen Redaktionen in Deutschland, Freunde, die Kampagne gemacht haben, Künstler, Journalisten, die an Lesungen teilgenommen haben, Bürger, die mir geschrieben haben, die an Protestaktionen teilgenommen haben. Das war sozusagen mein Resonanzboden. Die Öffentlichkeit, nicht nur, aber vor allem in Deutschland, die dann auch Druck auf die Bundesregierung ausgeübt haben, die wiederum den Druck weitergegeben hat. Und dank dieser Öffentlichkeit, ohne die hätte ich diesen Kampf in der Form auch gar nicht führen können. Und deswegen bin ich allen sehr, sehr dankbar, die sich für mich eingesetzt haben.
Sie schreiben, dass Sie immer dachten, das hier geht mal zu Ende, während Sie im Gefängnis saßen. Erinnern Sie sich noch, wann Ihre Hoffnung in der Haft am größten war?
Alle sind davon ausgegangen, das wird nicht so lange dauern. Und ich dachte das auch, weil das wird sich die Türkei, die ihn nach Europa will, die eng mit Deutschland wirtschaftlich und politisch verbunden ist, das wird sich die Türkei bei einem Journalisten, dem nichts anderes als seine Texte vorgeworfen werden, wird die Türkei eine solche Krise nicht eingehen. Deswegen war auch meine Hoffnung am Anfang größer. Und je länger die Zeit dauerte, desto schwieriger wurde es. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe immer in Monaten gerechnet. Also dann dauert das jetzt noch ein paar Monate länger oder weniger. Aber dass ich hier jetzt 20 Jahre im Gefängnis verbringen müsste oder 10 Jahre. Dieses Gefühl hatte ich nie, und was das sein muss, wie man damit lebt, so eine lange Zeit, sein halbes Leben oder vielleicht sogar noch mehr im Gefängnis zu verbringen, dazu kann ich nicht sagen, weil das muss wirklich eine andere Erfahrung sein. Bei mir ging es immer nur darum, auch in meinen Gedanken, geht das jetzt noch ein halbes Jahr oder noch ein Jahr oder so, aber das ist eine überschaubare Zeit und was völlig anderes als 20 Jahre.
Sie haben den Buchtitel Agent-Terrorist erwähnt und dass es eine Wortschöpfung von Erdogan war, was ja Erdogan auch in seiner Unschlüssigkeit zeigt, ob Sie für ihn eigentlich ein Terrorist waren oder eher ein Agent und ihn auch etwas hilflos und auch ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich erscheinen lässt. Was denken Sie über dieses Wort?
Vor allem ist es Ausdruck von Unrechtmäßigkeit, weil es natürlich auch in der Türkei nicht zulässig ist, dass die Führung der Exekutive in ein laufendes Verfahren eingreift. Das ist verfassungswidrig, das ist die Beeinflussung von Justiz, das ist öffentliche Vorverurteilung, zumal in meiner Anklageschrift auch dann oder auch vorher niemals das Thema Spionage auftauchte und auch nur Propaganda für eine Terrororganisation, keine Mitgliedschaft, und das wurde ja schließlich auch vom Verfassungsgericht für nichtens erklärt. Eigentlich ist dieser Ausdruck, dass das das ein Ausdruck von auch von Unrecht, der mir widerfahren ist. Aber er ist noch etwas, genau wie Sie sagen, das hat was Lächerliches, weil autoritäre Regime haben immer auch was Lächerliches. Und das ist deswegen auch ein Teil von Kritik, nicht nur anzuprangern und sachlich zu begründen, warum diese Regime nicht demokratisch sind, nicht freiheitlich sind, sondern es ist auch ein Teil von und ein Weg von Kritik, sie der Lächerlichkeit preiszugeben und sie auszulachen, weil das ist manchmal auch das Beste und auch das ein befreiendes Mittel, über sie zu lachen. Und das ist etwas, was ich im Gefängnis trotz der schwierigen Umstände immer wieder gemacht habe. Ich habe über sie gelacht, weil sie haben etwas Komisches. Autoritäten, autoritäre Regimes haben immer etwas Komisches.
Dennis Yücel, Agent-Terrorist, heißt sein heute erschienenes Buch. Es ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und mit dem Autor habe ich drüber gesprochen. Danke, Herr Yücel.
Dankeschön.